Ja, guten Abend. Wir haben heute den Wochenabschnitt, der nicht diesen Schabbat gelesen wird, weil der ja der Schabbat der Pessachwoche ist und eine eigene Lesung hat, sondern dann in der Woche danach gelesen wird. Und da wir uns nächste Woche ja nicht treffen, bleiben wir sozusagen dann im Rhythmus. Unser Wochenabschnitt beginnt mit dem achten Tag der Einweihungsriten für Aaron und seine Söhne, dass sie ihr Priesteramt beginnen sollen. Und es wird dann das Ziel erreicht, dass die Gegenwart Gottes im Bundeszelt, im Allerheiligsten, erscheint. Wir sind damit eigentlich wieder zurück bei dem, was wir am Ende des Buches Exodus hatten, wo es nämlich auch eine lange Diskussion gibt, ob dieser achte Tag eben der erste Nisan ist, der erste Tag des ersten Monats, an dem das Begegnungszelt eingeweiht wird, oder ob das man die 8 Tage von dem ersten Nisan rechnen soll. Aber die Hauptmeinung ist, dass der achte Tag der erste Tag des ersten Monats ist. Und natürlich ist es große Freude über die erfolgreiche Einweihung des Begegnungszeltes, die Anwesenheit Gottes. Das ganze Volk ist mitgerissen von der Freude. Und dann heißt es, dass die beiden ältesten Söhne Aarons, Nadav und Avihu, ihre Schaufeln nehmen, darauf Feuer und Weihrauch tun und vor Gott ein fremdes Feuer, wie es im Text heißt, darbringen. Und daraufhin werden sie von Feuer, das aus dem Heiligtum kommt, verzehrt und sterben. Und dann kommt das Gespräch Moses mit Aaron, dem Vater, der gerade zwei seiner 4 Söhne verloren hat. Und dazu habe ich viele Texte ausgesucht, das werden wir uns genauer ansehen. Es wird dann beschrieben, wie die Leichen aus dem Heiligtum geholt werden sollen. Es wird Aaron die Anweisung gegeben, dass man nicht betrunken in das Heiligtum gehen darf. Und auch ihm gesagt, dass er die Opfer weiter darbringen soll. Und dann plötzlich im letzten Kapitel, im Kapitel 11, haben wir ein ganz neues Thema, nämlich die Tiere, die gegessen werden dürfen, die als rein gelten, und auch noch einige weitere Aussagen, zu Dingen, zu Gefäßen, wodurch die verunreinigt werden können. Also ich habe mich einerseits konzentriert auf diese erschreckende Szene von dem Tod Nadavs und Avihus vor Gott und zum Zweiten dann auch noch etwas zur Bedeutung der Speisegesetze. Ja, wir haben zunächst mal den Midrash Tanhuma, ein Midrash, der ist, so wie wir ihn heute vorhaben, wohl relativ spät ist, aber eigentlich eine Sammlung von Midrashim ist und von daher auch altes Material haben kann, also grob gesehen byzantinische Zeit wohl. Und er beginnt also mit dem ersten Wort des Wochenabschnitts und es war am achten Tag. Und jetzt macht der Midrash, was eine häufige Technik des Midrash ist, dass ein Vers aus den Schriften, also aus dem dritten Teil der hebräischen Bibel ausgewählt wird. Und nicht immer ist schon sofort klar, was überhaupt die Beziehung ist. Und die weitere Erklärung wird dann zeigen, warum dieser Vers zu dem eigentlichen Vers in der Tora passt. Hier ist ein Vers aus Kohelet ausgewählt. Das ist es, was die Schrift sagt. Wer das Gebot hält, weiß nichts Böses. Und jetzt kommt die Frage, wer war dies? Also der das Gebot hält und nichts Böses weiß. Es war Aaron, so wie es heißt. Das sind jetzt gerade die letzten Verse aus unserem letzten Wochenabschnitt. Verlass den Eingang des Begegnungszeltes nicht 7 Tage lang. Tag und Nacht sitzt am Eingang des Begegnungszeltes. Mose sagte zu Aaron und seinen Söhnen, haltet 7 Tage der Trauer ein, bevor sie euch erreicht. Es wird jetzt eigentlich ein Versuch gemacht zu erklären, warum sie eben 7 Tage am Eingang des Begegnungszeltes sitzen sollen, bevor die Einweihung beendet ist. Und zwar wird das als 7 Tage der Trauer erwähnt, die eingehalten werden sollen, bevor die Trauer noch da ist. Und das wird auch mit dem weiteren Vers aus unserem letzten Abschnitt begründet, und wacht seine Wacht, und ihr werdet nicht sterben, denn so ist es mir befohlen worden. Und so hielt der Heilige, gepriesen sei er, sozusagen 7 Tage der Trauer ein, bevor er die Flut brachte. Das hier sozusagen steht, ist wohl so ein bisschen die Scheu des Midrasch zu sagen, man kann von Gott nicht sagen, dass er trauert. Also, sozusagen, es ist ähnlich, wie Menschen das machen würden, aber eben sozusagen. Und woher wissen wir, dass er trauerte? Weil es heißt, bevor die Sintflut kommt, und es war ihm leid, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und sein Herz wurde betrübt. Und Betrübnis ist Trauer, wie es heißt, ist ein Vers aus 2 Samuel, und die Rettung wurde an diesem Tag zur Trauer für das ganze Volk, denn das Volk hörte an diesem Tag, dass gesagt wurde, das Herz des Königs wurde betrübt. Das ist die Situation nach der Revolte von Davids Sohn Absalom gegen seinen Vater, wo bei der entscheidenden Schlacht von Davids Soldaten gegen Absaloms Soldaten David seinem Feldherrn Joab ausdrücklich gesagt hatte, sorgt dafür, dass mein Sohn am Leben bleibt. Und Absalom, von ihm gesagt worden ist, dass er besonders lange Haare hatte, bleibt mit seinen Haaren in einem Baum hängen und hängt da also fest. Und Joab im Gegensatz zur Anordnung seines Vaters, seines Königs, lässt Absalom töten. Und als die Nachricht, also David erfährt dann erst, dass sie gewonnen haben, aber dann erfährt er eben auch, dass sein Sohn gestorben ist, und bricht in Tränen aus. Und da kommt dann eben der Vers, der hier zitiert wird, die Rettung wurde zur Trauer. Also alle, die gedacht haben, sie können jetzt darüber sich freuen, dass das Königtum Davids doch wieder gerettet ist, sehen, dass das nicht der Fall ist. Und was eben hier für unseren Zusammenhang wichtig ist, ist, dass auch hier die beiden Worte Trauer und Betrübnis kommen, und wir daraus lernen können, dass das dasselbe meint. Ja, jetzt zurück zur Flut. In dieser Stunde hielt der Heilige, gepriesen sei er, 7 Tage der Trauer ein, bevor er die Flut brachte. Wie es heißt in Genesis 7, und es war nach dem Ablauf von 7 Tagen. Da kamen die Wasser der Flut auf die Erde. Und jetzt so ähnlich eben unser Fall hier. Und so sagt er zu Aaron und seinen Söhnen, wie der Heilige, gepriesen sei er, über seine Welt trauerte, bevor er die Flut brachte, so haltet auch ihr die Tage der Trauer ein, bevor sie euch erreicht. Sie hielten sie ein und wussten nicht, wofür sie sie einhielten. Wie es heißt, wer das Gebot hält, weiß nichts Böses. Und den Zeitpunkt und das Gericht kennt das Herz des Weisen. Und dieser Weise, das ist Mose. Denn der Heilige, gepriesen sei er, hatte ihm bereits gesagt, beim Befehl zur Errichtung des Begegnungszeltes, und ich werde dort am Eingang des Begegnungszeltes den Kindern Israels begegnen, und es wird geheiligt mit meiner Herrlichkeit. Dieses mit meiner Herrlichkeit ist im Hebräischen das Wort Bichwudi, und hier wird es jetzt anders vokalisiert. Das heißt, ich werde dort geheiligt durch die von mir Verherrlichten, Bimechubadai, was eben zwar noch ein Konsonant auch eingeschoben ist, aber ansonsten eigentlich nur eine Änderung der Vokalisierung ist. Und damit ist irgendwo die Drohung angedeutet, die Heiligung Gottes wird vielleicht durch den Tod von irgendjemandem geschehen. Und das weiß also Mose. Und er tat den Dienst die ganzen 7 Tage der Füllung, also der Ausdruck, der benutzt wird, um die Vorbereitung der Priester auf ihren Dienst zu bezeichnen, weil sie eben auch Opferteile in die Hände nehmen. Und er fürchtete sich, es zu sagen, damit die Strenge Gottes ihn nicht treffe, wie es heißt, und es wird geheiligt mit meiner Herrlichkeit. Und er tat es nicht, also er sagte es Aaron nicht, sondern sagte zu Aaron, haltet 7 Tage ein. Aaron sagte zu ihm, warum? Er sagte zu ihm, so hat es mir der Heilige gepriesen, sei er gesagt, denn so ist es mir befohlen worden. Nachdem sie die 7 Tage der Trauer eingehalten hatten und der 8. Tag gekommen war, traten Nadab und Abihu ein, um zu opfern. Da traf sie die Strenge Gottes und sie wurden verbrannt, wie es heißt, und Feuer ging von vor ihm aus und fraß sie, und sie starben vor ihm. Da kam Mose und sagte zu Aaron, das ist es, was er gesprochen hat, indem er sagte, in denen, die mir nahe sind, heilige ich mich. Und das ist sozusagen das Problem an unserem Vers. Das ist das, was nach unserem Wochenabschnitt Mose zu Aaron sagt, als wenn er ihn vielleicht damit trösten möchte. Und die Frage, die jetzt der Midrasch heißt, wo hat Gott das denn gesprochen? Und da kommen wir jetzt eben zurück zu dem Vers, den Mose schon kannte, in der Wüste Sinai. Und ich werde dort den Kindern Israels begegnen. Und es wird geheiligt mit meiner Herrlichkeit. Und so sagte Mose zu Aaron, als er zu mir sagte, in denen, die mir nahe sind, heilige ich mich, dachte ich, dass er mich oder dich treffe. Aber jetzt weiß ich, dass sie größer sind als ich und als du. Und Aaron schwieg. Dies war ihm Trost. Darum heißt es, wer das Gebot hält, weiß nichts Böses. Das ist die eine Auslegungsmöglichkeit, die der Midrasch Tanhuma bringt. Aber er geht dann auch noch ein bisschen in eine andere Richtung, zu demselben Wort, und es war am 8. Tag. Und diesmal haben wir einen Psalmvers, der hier ausgelegt wird. Das ist es, was die Schrift sagt. Zu den Ausschweifenden sagte ich, schweift nicht aus. Und zu den Frevlern, erhebt nicht euer Horn. Was bedeutet, zu den Ausschweifenden sagte ich, schweift nicht aus. Die Freude bleibt nicht bei Menschen. Nicht jeder, der sich heute freut, tut es auch morgen. Und nicht jeder, der heute in Bedrängnis ist, ist es auch morgen. Denn die Freude bleibt nicht bei Menschen, wie es heißt. Und über das Lachen sagte ich, es ist Ausschweifung. Wenn du willst, so wisse, dem Heiligen gepriesen sei er, blieb seine Freude nicht. Wann? Als der Heilige gepriesen sei er, seine Welt erschuf, war große Freude vor ihm, wie es heißt, seine Herrlichkeit sei ewig, er freue sich an dem, was er geschaffen hat. Und so heißt es auch in Genesis, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das lehrt dich, dass der Heilige gepriesen sei er, auf das, was er gemacht hatte, sehr stolz war und sich an ihm pries. Da gab er dem ersten Menschen ein leichtes Gebot, eben nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und dieser hielt es nicht. Sofort sprach er über ihn das Urteil, wie es heißt, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und die Freude blieb ihm sozusagen nicht, wieder sozusagen, um nicht Gefühle von Gott zu sagen. Er sagte, alles habe ich nur für den Menschen geschaffen. Und jetzt stirbt er. Welcher Genuss bleibt mir? Und wenn dem Heiligen, gepriesen sei er, die Freude nicht bleibt, dann erst recht nicht dem Menschen. Daher heißt es, zu den Ausschweifenden sagte ich, schweift nicht aus. Wie sehr freute sich Abraham. Er war in der Welt gesegnet und wurde groß, tötete einige Könige, und verschaffte dem Heiligen, gepriesen sei er, Himmel und Erde. Und dieser gab ihm im Alter einen Sohn. Und er beschnitt ihn und zog ihn auf Und schließlich wurde ihm gesagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, und bringe ihn als Opfer dar. Und er machte einen Weg von 3 Tagen, wie es heißt, am dritten Tag. Am folgenden Tag kehrte er vom Berg Moria zurück und musste seine Frau Sarah begraben, suchte einen Ort, wo er sie begraben könne und fand keinen, bis er einen für 400 Schekel Silber kaufte. Und danach kam das Alter über ihn. Und wenn es so schon Abraham ging, dann erst recht den Frevlern. Die Freude blieb nicht bei Isaak. Er floh vor dem Schwert, also dem Schwert seines Vaters bzw. Gottes, und den Leuten von Gerar, machte ihnen bekannt, wer er war, und sie kamen zu ihm, wie es heißt, und Abimelech ging zu ihm von Gerar, und sie sagten zu ihm, wir haben tatsächlich gesehen, dass er mit dir ist. Aber die Freude blieb nicht bei ihm, sondern als Isaak alt wurde, erloschen seine Augen. Und wenn es so schon Isaak ging, der Brandopfer für den Heiligen gepriesen sei er war, dann erst recht den Frevler. Jakob, der Erstgeborene des Heiligen, gepriesen sei er, über den geschrieben steht, Israel ist mein Erstgeborener. Welche Freude hatte er? Er sah die Leiter, auf der die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen, und siehe, er steht darüber und sagt, ich bin der Herr. Ging zu Laban, floh vor Esau, und Israel diente für eine Frau und für eine Frau wachte er. Und er diente Laban 20 Jahre, wie es heißt, 14 Jahre habe ich dir gedient, eben die 14 Jahre für die beiden Frauen und dann nochmal 6 Jahre für die Herden. Und schließlich wurde er reich und bekam Söhne, kehrte zurück, traf auf Esau und wurde vor ihm gerettet und er bezahlte sein Gelübde. Aber die Freude blieb nicht bei ihm, sondern Dina, die Tochter Leas, ging hinaus und Sichem, der Sohn Chamors, sah sie. Und der Kummer Josefs kam über ihn, der als Sklave verkauft wurde. Und wenn es so schon Jakob ging, dem der Heilige gepriesen sei, er gesagt hatte, mein Knecht bist du Israel, an dem ich mich verherrlichen werde, und die Freude blieb nicht bei ihm, dann erst recht den Frevlern. Und es werden noch andere biblische Gestalten genannt, an deren Schicksal sich das auch abzeichnet. Und schließlich kommen wir zu dem biblischen Text der überhaupt nicht erwähnten Mutter der beiden, die im Heiligtum gestorben sind. Und wir finden keinen Mann und keine Frau, die so viel Freude sahen wie Elischeva, die Tochter Aminadavs, die Frau Aarons. Wie es heißt in Exodus 6, und Aaron nahm Elischeva, die Tochter Aminadavs, zur Frau. Sie sah ihren Mann als hohen Priester, der als hoher Priester und Prophet tätig war. Mose, der Bruder ihres Mannes, war König und Prophet. Ihre Söhne waren stellvertretende Priester und ihr Bruder Nachschon das Haupt aller Fürsten Israels. Aber das Glück blieb nicht bei ihr, sondern zwei ihrer Söhne gingen hinein, um ein Opfer darzubringen. Und Feuer ging von vor ihm aus und fraß sie. Daher heißt es, zu den Ausschweifenden sagte ich, schweift nicht aus. Ja, ich glaube, ich mache hier erstmal bei einem Einschnitt bei den beiden Auslegungen von Midrash Tanhuma. Sind da Nachfragen oder wie fühlen Sie sich überhaupt mit dieser Erklärung zu diesem erschreckenden Ereignis?
Wenn ich mal etwas sagen wollte, ich finde es ganz schwierig. Also, ich habe verschiedene Male gelesen, ich muss glaube ich noch öfter lesen, um zu verstehen, weil ich selber, wenn ich sagen darf, eine andere Erklärung gefunden habe aus Sifra, wo eigentlich die zwei Menschen, die da getötet werden, mehr Ungeduld und Überenthusiasmus hatten und dass sie dafür sterben müssen und dass sie vergleichen das dann mit dasselbe wie das Mose wegen einer Übertretung, eines Fehler nicht ins Land darf. So, also das finde ich was verständlicher als diese ganze Liste. Und jetzt am Ende wenn Sie es jetzt so mal vorgelesen haben und ein bisschen da zwischendurch erklärt habe, komme ich jetzt, glaube ich, ein bisschen dichter dran. Aber ich finde es ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie es anderen geht.
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Erklärungen. Wir haben auch nachher noch von Yeshao Leibowitz eine, die ähnlich ist von dem, was Sie in Sifra gefunden haben. Und das Erstaunliche vielleicht auch gerade hier an dem Midrash Tanchuma ist, dass er Ihnen gar nichts vorwirft, sondern es fast wie ein Gottesgericht ohne Grund darstellen lässt. Ja, aber erst einmal Frau Dankowski. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich habe es gerade gefunden. Ja, zunächst mal wollte ich sagen, beim ersten Lesen ist mir vieles unverständlich gewesen, aber dank Ihrer Zwischenerklärung, jetzt ging es mir ähnlich wie Herrn Smith, habe ich zumindest diese etwas für mich verwickelte Argumentation ganz gut verstanden. Also aus dieser Verwicklung schließe ich ein Stück weit, dass es offenbar auch den weisen und seligen Auslegern ein Angang war, diese Stelle zu interpretieren. Und es ist mir persönlich jetzt noch nicht schlüssig geworden, wo eben das, wie dieses Wort fremd dann zu interpretieren ist, was ja vielleicht der Aufhänger dann ist, um dem näher zu kommen. Diese zweite Auslegung, ich musste so ein bisschen schmunzeln, auch weil ich bin so an psychologischen Dingen sehr interessiert. Ich habe das Gefühl, hier spricht ja doch eine sehr depressive Stimme. Also alles ist endlich und natürlich ist auch die Freude endlich. Und ich weiß dann am Ende auch nicht, ob das die Kritik an der Ausschweifung wirklich trifft. Ja, denn eine Freude ist, finde ich, nicht automatisch mit Ausschweifung verbunden, sondern eben mit einer, ja, kann ja auch wirklich eine existenzielle, tief empfundene Freude sein, die aber, wie wir alle wissen, auf Erden eben endlich ist. Und dann kommen auch wieder andere Zeiten. Also das fand ich originell, um es mal so zu sagen, aber nicht, hat mich in der Auslegung nicht so ganz befriedigt. Vielleicht kommt da noch mehr.
Ja, also das ausschweifend kann man vielleicht, also man muss es vielleicht gar nicht mal so negativ sehen. Man kann es vielleicht auch so sozusagen wie das Leben genießen oder so auch interpretieren und die sich eben freuen über das, was gut ist in ihrem Leben und vergessen, dass es ja auch anders werden kann. Ich denke, dass von daher ist ausschweifend vielleicht, hat vielleicht ein, ist vielleicht ein bisschen negativer als das hebräische Wort im Original oder muss zumindest nicht so sein. Aber es ist sicher diese psychologische Vorstellung zu sagen, ja, man kann eben nicht sicher sein, dass einem immer gut gehen wird im Leben und dass gerade an den wichtigsten, größten biblischen Heldengestalten auch zu zeigen. Und was Sie sagten zu der anderen Erklärung, das fremde Feuer ist tatsächlich unter den Tisch gefallen, was eigentlich ja wirklich wohl nach dem Wort zu Sinn ein Schlüsselwort ist für das Ganze, kommt hier in dem Midrasch überhaupt nicht vor. Und man merkt ja auch am Ende, also er versucht das wohl auch eben irgendwo in eine andere Richtung zu drängen. Und ein Midrasch darf das ja auch. Ein Midrasch muss nicht nach dem Wortsinn gehen, der kann auch woanders hingehen. Und ich denke, was hier versucht wird, eben den Söhnen Aarons keine Schuld zuzuschieben, sondern zu sagen, es gehörte sozusagen, und das ist natürlich auch ein furchtbarer Gedanke eigentlich, es gehörte zu der Einweihung des Heiligtums, dass jemand dabei sterben wird. Jemand, der einer ist, der ganz, Gott ganz nah ist. Und Mose eben erst dachte, das wird wahrscheinlich er sein oder Aaron und sich dann rausstellt, das sind die Söhne. Und dann sozusagen Aaron damit trösten kann, du hast zwar deine Söhne verloren, aber daraus merken wir, dass sie im Grunde genommen diejenigen sind, die Gott am nächsten von uns allen waren. Das stellt Gott auch ziemlich problematisch dar, aber ist eben ein Versuch, sozusagen nichts Falsches am Verhalten der Söhne zu finden. Das werden wir nachher bei den Auslegern, die sich mit dem Wortsinn befassen, sehen, dass das nicht so ganz hinkommt. Aber das ist wohl, habe ich so das Gefühl, die Absicht vom Midrasch, das in eine andere Richtung zu lenken. Ja, Herr Müller.
Ja, Sie haben Sie haben eben gesagt, wie Gott sich darstellt. Also da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, weil es wird ja mehrfach gesagt, ich heilige mich, ich bin stolz, ich verherrliche mich, ich preise mich an ihm. Also das klingt sehr nach Selbstdarstellung und auch irgendwie nach Egoismus.
Ja, das ist
Also.
auch eine Seite Gottes, die es in der Bibel gibt. Wir hatten das ja auch teilweise schon bei den Plagen in Ägypten. Also da hatten wir die eine Tendenz, dass Gott sein Volk befreien will, aber er sagt auch immer wieder, und das ist auch der Grund, warum Pharaos Herz verhärtet wird, ich werde mich verherrlichen, damit alle wissen, dass ich Gott bin. Also eigentlich treffen wir dieses Element nicht zum ersten Mal. Und wir haben auch die Prophetenlesung, die dazu gelesen wird, ist eine ähnlich erschreckende Geschichte aus dem zweiten Buch Samuel, wo David die Bundeslade nach Jerusalem bringen will. Und auf dem ersten Teil des Weges, also sie wird auf ein Gefährt gestellt, das von Stieren gezogen wird. Und es scheint dann, dass die Stiere stolpern und einer der Begleiter will deswegen die Bundeslade festhalten, damit sie nicht fällt. Und er wird sofort von Gott erschlagen, weil er eben unbefugt die Lade angefasst hat. Also dieser
Ja.
Gedanke, dieses Heiligen, der auch ganz schön gefährlich ist, denn der kommt öfter, auch wie was Jesaja es sagt, als ihm Gott erscheint. Der wird ja zwar nicht direkt mit dem Tod bedroht, aber Jesaja von sich aus sagt spontan, weh mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wer wird mich sozusagen da retten können, davor, dass ich Gott sehe jetzt. Also
Das
das
heißt
ist.
aber mit anderen Worten, dass die Tendenz des Schreibers, dieser Schriftstücke, des Schreibers, dass der also we den wesentlichen Wert doch darauf legt, die Macht und die Kraft dieses mehr oder minder neuen Gottes darzustellen.
Es ist halt etwas, was nicht nur einmal auftaucht, sondern in einer Menge von Schrifttexten. Und von daher ist es, glaube ich, schwer, das irgendwo in eine besondere, eine spezifische historische Ecke und auf einen spezifischen Verfasser zu gründen. Das ist ein Aspekt, den viele Schriften der Bibel haben und wo dann schließlich bei der Zusammenstellung der Bibel wohl doch ein gewisser Konsens war, dass das eine Eigenschaft Gottes ist, die man nicht unter den Tisch fallen lassen kann.
Ja, geht hier nicht der Begriff Wort Gottes als Tora verloren?
Wieso
Völlig
meinen
verloren.
Sie?
Naja gut, wir glauben ja immer noch, oder wir sind ja der Meinung, dass eben die Tora von Gott diktiert ist.
Ja, das ist sozusagen, das ist das. Die grundsätzliche theologische Absicht und es gibt Leute, die das sozusagen im Wortsinn verstehen. Ich halte es durchaus für möglich, etwas als Wort Gottes zu sehen, so wie es auch eine der rabbinischen Auslegungsschulen, die von Rabbi Ishmael gesagt hat, die Tora spricht in der Sprache des Menschen. Gott kann sich nicht anders offenbaren als durch menschliche Kanäle. Und von daher geht sozusagen das menschliche Verfassen und die göttliche Offenbarung zusammen.
Naja.
Aus der Überlegung heraus, dass es eben nicht möglich ist, als durch irgendein menschliches Gefäß das göttliche Wort zu bekommen. Aufgrund der menschlichen Begrenztheit. Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Ja, dann schauen wir uns mal den anderen Midrasch, Leviticus Rabbah, an, der jetzt plötzlich auf ein ganz anderes Thema kommt, das er mit dem Tod der Söhne Aarons verbindet, nämlich die Anordnung, die Aaron nach dem Tod der Söhne gegeben wird. wo es dann heißt, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, also vor dem Dienst im Heiligtum. Und da wird jetzt wieder auf einen Text aus den Schriften gegangen, nämlich aus dem Buch der Sprüche. Das steht auch Sprüche 23. Sieh nicht auf den Wein, wenn er so rot ist. Am Ende beißt er wie eine Schlange und wie eine Viper trennt er. Ah, ich hatte ja noch, ich hatte die Otter in die Viper geändert. Also hier müsste eigentlich jetzt auch wieder wie die Viper stehen. Wie die Viper zwischen Tod und Leben trennt, so hat auch der Wein zwischen Adam und Eva Trennung bewirkt. Denn Rabbi Yehuda bar Ilai hat gesagt, jener Baum, von dem Adam gegessen hat, waren Trauben. So wie es auch in Deuteronomium heißt, ihre Trauben sind Trauben von Gift. Das heißt, diese haben Bitterkeit in die Welt gebracht. Oder wie eine Viper trennt er. Das heißt, wie die Viper zwischen Leben und Tod scheidet, so hat auch der Wein zwischen Noach und seinen Kindern getrennt, indem er die Knechtschaft bewirkte, wie es heißt in Genesis 9. Und er trank von dem Wein und berauschte sich und entblößte sich. Infolgedessen sprach er, verflucht sei Kanaan. Oder wie eine Viper trennt er, das heißt, wie die Viper trennt, so hat auch der Wein getrennt zwischen Lot und seinen Töchtern, indem er Bastarde bewirkte, wie es in Genesis 19 heißt, und sie gaben ihrem Vater Wein zu trinken. Infolgedessen wurden zwei Töchter Lots von ihrem Vater schwanger. Oder wie eine Viper trennt er, das heißt, wie die Viper zwischen Leben und Tod trennt, so trennte auch der Wein zwischen Aaron und seinen Söhnen, sodass sie starben. Denn Rabbi Shimon hat gelehrt, die Söhne Aarons sind nur darum gestorben, weil sie vom Wein berauscht waren und in das Begegnungszelt gegangen sind. Wie kommt jetzt die Begründung? Gleich einem König, sagte Rabbi Pinchas im Namen des Rabbi Levi, der einen treuen Haussohn hatte, den er an der Tür stehend fand. Er enthauptete ihn in aller Stille und setzte einen anderen an seine Stelle. Nun wissen wir allerdings nicht, warum er den ersten erschlagen hat. Allein dadurch, dass er dem zweiten befahl, nicht an die Tür zu treten, wissen wir, dass er aus diesem Grunde den ersten erschlagen hat. So auch hier Levitikus 10, es ging Feuer aus von ihm und verzehrte sie. Nun wissen wir nicht, warum sie gestorben sind. Allein da Aaron das Verbot erhielt, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, so wissen wir, dass sie nur wegen des Weines gestorben sind. Darum erweist die Schrift dem Aaron die Liebe, dass er an ihn direkt den Ausspruch richtete. Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken. Also das Problem natürlich ist hier bei dieser Argumentation, dass das Verbot des Weintrinkens erst nach dem Tod der Söhne gegeben wird. Und das versucht der Midrasch jetzt eben durch dieses Beispiel von dem Haussohn zu erklären. Und das Besondere eben an diesem Verbot, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, ist, dass Gott das direkt Aaron sagt, weil es sonst normalerweise immer heißt, Gott sprach zu Mose und Aaron oder eben nur zu Mose, der es Aaron weitergeben soll. Also das wäre auch noch mal so ein Trost für die Situation, in der er sich jetzt befindet. Die weitere Auslegung bezieht sich auf einen Vers aus Jeremia. Rabbi Yitzchak begann mit Anknüpfung an Jeremia 15, 16. Es sind gefunden worden deine Worte, und ich verzehrte sie, und dein Wort diene mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Denn ich bin genannt nach deinem Namen, Herr, Gott der Heerscharen. Rabbi Shmuel bar Nachman sagte, dieses Wort ist dem Mose schon auf dem Sinai gesagt worden. Es wurde aber erst bekannt, als eine Veranlassung dazu eingetreten war. Also das ist eigentlich die Geschichte, die wir schon im Midrasch Tanhuma hatten, die jetzt kommt. Da sprach Mose zu Aaron, mein Bruder, auf dem Sinai ist zu mir gesagt worden, dass ich einst dieses Haus weihen werde. Und zwar durch einen großen Mann werde ich es weihen. Ich wusste aber nicht, ob durch mich oder durch dich dieses Haus geweiht werden sollte. Jetzt sehe ich, dass deine beiden Söhne größer sind als ich und du. Als Aaron hörte, dass seine Söhne gottesfürchtig waren, schwieg er und empfing für sein Schweigen Lohn. Woher lässt sich beweisen, dass er schwieg? Weil es heißt, und Aaron schwieg. Und woher lässt sich beweisen, dass er für sein Schweigen Lohn empfangen hat? Weil er so glücklich war, dass sich der Ausspruch unmittelbar an ihn richtete. Denn es heißt, er redete zu Aaron. Das sagt auch Psalm 19,9. Seine Verordnungen sind gerade, erfreuend für das Herz. Hiskia hat gelehrt, die Worte des Gesetzes sind geworden, eine Krone für das Haupt, ein goldenes Band für den Hals, eine Erquickung für das Herz, eine Salbe für die Augen und ein heilsamer Becher der Unfruchtbaren für die Eingeweide. Das zeigte Aaron, dessen Herz wegen des Todes seiner Söhne betrübt war, aber als aber das Wort sich direkt an ihn richtete, freute er sich. Woher lässt sich das beweisen? Weil es heißt, und er redete zu Aaron. Also an den ersten Teil des Midrasch, der im Gegensatz zu Midrasch Tanhuma schon ein falsches Verhalten der Söhne Aarons findet, dass sie eben betrunken waren. Und das zweite ist eine Fortführung oder eine Parallele zu dem, was wir im Midrasch Tanhuma haben, was man noch dazu bringt, das eigentlich noch ein bisschen mehr ausführt. Das Besondere, dass Aaron eine eigene Anrede Gottes bekommt und dann auch mit Verweis auf Psalm 19 dadurch der Versuch gemacht wird, dass Aaron trotz all seiner Trauer über die Söhne sich doch darüber freut, dass das Wort Gottes direkt an ihn gerichtet wird. Ja, dazu noch, bevor wir zu den mittelalterlichen Auslegern übergehen, Nachfragen, Anmerkungen.
Ich habe noch eine Frage. Ich
Ja.
kriege hier gerade meine Zeichen nicht richtig gesetzt. Sorry. Das mit dem Haussohn, wo kommt das her?
Es ist ein Gleichnis, das man erfindet. Also es gibt viele solcher Gleichnisse, wo eben Gott mit einem König verglichen wird, der entweder einen Sohn hat oder einen treuen Diener und wo dann alle möglichen Geschichten nachher geschehen. Also dieses Schema in verschiedenen Auslegungen ist sehr weit verbreitet. Es gibt zum Beispiel im Midrasch der Klagelieder, erinnere ich mich, da wird Gott mit einem König verglichen, der wütend war auf seinen Sohn und den Sohn weggeschickt hat, vertrieben hat oder ihn vielleicht sogar getötet hat. Und danach weint er darüber, dass er seinen Sohn verloren hat. Und so hat es, und so ähnlich ist es auch Gott gegangen, nachdem er zugelassen hat, dass sein Tempel zerstört wurde und Israel ins Exil geschickt wurde, dass er das erst getan hat in seinem Zorn, aber dann nachher darüber weint, über das, was er verloren hat. Also dieses Modell ist relativ häufig. Hier in dem Fall ist es schon, würde ich sagen, eine ziemlich brutale Geschichte, so nach einem völlig unmotivierten Hinrichtung aussieht. Aber ja, ich denke mal, das Gleichnis ist geboren aus dem Bibeltext, dem man was Passendes entgegensetzen wollte.
Okay, gut.
Es ist in dem Fall wirklich extrem drastisch.
Der Hauptgrund ist doch der, dass er den erschlagen hat, weil er an der Tür stand.
Ja, aber das ist eben etwas, was wir erst nachher erfahren, denn es ist nicht, dass er ihm das dem Ersten das gesagt hat, sondern dass er dem Zweiten sagt, du sollst nicht an die Tür treten. Daraus lernen wir retroaktiv, dass er deswegen den Ersten erschlagen hat.
Und was heißt denn der Begriff an der Tür stehen?
Das ist hier
Das
parallel
ist doch
wohl
irgendein
dazu, dass
Eindringen.
nein, das muss, ich glaube, es geht gar nicht um den Inhalt. Eine gewisse Parallele ist eben, dass die Aaron und seine Söhne ja vorher 7 Tage am Eingang des Zeltes standen, obwohl
Ja.
die Szene mit dem Tod ja geschieht, als sie schon drin sind. Also ich glaube, es geht hier weniger um die Frage, was verboten war, als hier diese Situation zu bringen. Jemand stirbt und wir wissen nicht warum und bekommen die Erklärung erst nachträglich, als denen, die übrig geblieben sind, beziehungsweise an die Stelle des ersten treten, ein Verbot gegeben wird, wo wir dann im Nachhinein wissen, deswegen ist der erste gestorben. So wie eben in unserer Geschichte das Verbot, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, wird ja erst gegeben, nachdem die beiden schon gestorben sind. Und wenn man das jetzt als Argument anführen will, muss man irgendwie sozusagen einen Weg finden, warum ist ihnen nicht vorher gesagt worden, dass es verboten ist?
Es ist irgendwie so jesuitisch.
Ich habe einen guten jesuitischen Freund und ich merke immer, die Jesuiten argumentieren sehr gut jüdisch. Das passt durchaus zusammen. Ja, dann gucken wir mal, was die mittelalterlichen Ausleger daraus machen, denen es ja wirklich mehr um den Wortsinn des Textes geht. Sie benutzen manchmal die Midrashim, aber so ihr erstes Anliegen ist wirklich, den Wortsinn zu finden. Und im Gegensatz zu den Midrashim befassen sie sich endlich mal mit dem wichtigen Vers 10,1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Schaufel, taten auf sie Feuer und legten auf sie Weihrauch und brachten vor ihm fremdes Feuer dar, das er ihnen nicht befohlen hatte. Und dazu schreibt jetzt Rashbam, der Enkel Rashis, eben dass er, die Frage ist, wer ist er? Ist er Gott oder wie Rashbam es deutet, dass ihn Mose an diesem Tag nicht befohlen hatte? Und Rashbam zieht da jetzt auch in Betracht, dass ja eigentlich das Weihrauchopfer geboten ist, und das Feuer auf den Altar zu bringen, so wie hier jetzt aus Levitikus 1 zitiert, denn obwohl für die übrigen Tage geschrieben steht, und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar geben. Für diesen Tag befahl und wollte Mose nicht, dass sie Feuer von einem Laien darbringen. Denn sie erwarteten das Herabkommen des Feuers von oben. Und an diesem Tag war es nicht gut, dass sie fremdes Feuer brachten, damit der himmlische Name geheiligt werde. Dass alle wissen, dass Feuer vom Himmel kam. Wie es auch bei Elia war, als er mit den Wettkampf mit den Baalspriestern macht. Und auch er sagt, tut kein Feuer hin. Denn er wollte den himmlischen Namen heiligen durch das Herabkommen des Feuers von oben. Das war ja der Wettstreit Elias mit den Baalspriestern, wo er gesagt hat, wir nehmen jeder einen Stier und derjenige, dessen Stier durch Feuer vom Himmel verzehrt wird, der hat bewiesen, dass sein Gott der wahre Gott ist. Und den Baalspriestern gelingt es natürlich nicht. Und für Elia kommt das Feuer vom Himmel haben. Also eigentlich für Rashbam ist das fremde Feuer das Feuer, das nicht vom Himmel kommt und das an diesem einen Tag eben das erwünschte Feuer war. Eben Ezra interpretiert es etwas anders. Taten auf sie Feuer. Und hier sagt er jetzt eben nicht von dem Feuer, das herauskam, also das Feuer, das vom Himmel kam. Und das bedeutet fremdes Feuer. Und dass er ihnen nicht befohlen hatte, bedeutet, dass sie es aus eigener Entscheidung taten. Also es geht relativ ähnlich in dieselbe Richtung wie Rashbam. Dann zwei Verse weiter kommt die Worte, die Mose zu Aaron spricht nach dem Tod der Söhne. Das ist es, was er gesprochen hat, indem er sagte, in denen, die mir nahe sind, heilige ich mich. Und vor dem ganzen Volk werde ich verherrlicht. Und Aaron schwieg. Jetzt wieder Rashbam. Und Mose sagte zu Aaron: Trauere nicht, weine nicht und höre nicht mit dem Opferdienst auf. Denn dies, was ich dir sage, ist, was er gesprochen hat, indem er sagte: In denen, die mir nahe sind, heilige ich mich. In den hohen Priestern, die mir nahe sind, um mir zu dienen, will ich mich heiligen. Und mein Name und mein Dienst solle nicht entweiht werden. Denn so hat mir der Heilige gepriesen, sei er gesagt, derjenige, der unter seinen Brüdern hoher Priester ist, soll sein Haar nicht ungepflegt lassen, seine Kleider nicht auftrennen und nicht aus dem Heiligtum hinausgehen und das Heiligtum seines Gottes nicht entweihen. Das heißt, wenn er nicht hinausgeht, heiligt er das Heiligtum. Und es gibt in der Tora keine chronologische Anordnung. Also Rashbam geht einige Kapitel weiter im Buch Levitikus, wo besondere Vorschriften in Kapitel 21 für die Priester kommen und auch klar wird, dass die Priester nicht wie alle anderen Menschen trauern dürfen. Und vor allem der Hohepriester, also die normalen Priester, dürfen immerhin noch über ihre nächsten Familienangehörigen trauern. Aber der Hohepriester darf keinerlei Trauerriten, egal wie nah der verstorbene Verwandte ihm ist, einhalten. Eben alles, was hier gesagt wird, nicht sein Haar nicht ungepflegt lassen, seine Kleider nicht auftrennen und das Heiligtum nicht verlassen. Also der Gedanke ist, obwohl er einen nahen Angehörigen verloren hat, muss er mit dem Dienst weitermachen. Und Rashbam sagt jetzt hier auch mal ausdrücklich, und das ist ein Grundsatz, den nicht alle, aber viele Ausleger akzeptieren, es gibt in der Tora keine chronologische Anordnung. Also ich kann zu den Vorschriften in Levitikus 21 springen, auch wenn die chronologisch später sind und die schon als Argument für das, was hier geschieht, annehmen. Und mit Bezug auf diese Verse kann jetzt eben Mose zu Aaron sagen: Daher lass nicht von deinem Dienst ab, denn du bist hoher Priester und du sollst nicht hinausgehen und nicht entweihen, sondern der Heilige gepriesen sei er, soll durch deinen Dienst geheiligt werden. Also hier geht es im Grunde genommen, was eigentlich neu gegenüber den Midrashim ist, dass das Heiligen etwas ist, was Aaron aufgetragen ist und heißt, dass er auf seine persönliche Trauer verzichten muss, weil er der hohe Priester ist und weiter den Dienst tun muss. Und so interpretiert dann Rashbam auch die Fortsetzung des Verses: Und vor dem ganzen Volk werde ich verherrlicht. Das ist die Verherrlichung der Gottesgegenwart, dass er seine Söhne tot sieht und seine Trauer beiseite lässt für den Dienst an seinem Schöpfer. Und dann kommt darauf ja auf das, was Mose sagt, die Reaktion Aarons. Und Aaron schwieg. Und das wird jetzt gesehen als Gegensatz. Er schwieg von seiner Trauer, weinte nicht und trauerte nicht. Denn so steht es geschrieben bei Ezechiel: Menschensohn, siehe, ich nehme dir die Freude deiner Augen mit einer Plage. Halte keine Totenklage, weine nicht und lass keine Träne kommen. Stöhne schweigend, Trauer für die Toten halte nicht. Also ein Auftrag, den Ezechiel, der ja zu der ersten Gruppe der Exilierten in Babylon gehörte, bekommt, um im Grunde genommen zu sagen, es wird auch keine Trauer um das zerstörte Jerusalem geben. Und die Freude deiner Augen, das ist seine Frau, wo es dann auch ein paar Verse später heißt, meine Frau starb und ich tat eben, hielt nicht die Totenklage ein, genau wie es mir Gott befohlen hatte. Und eben weil hier der Gegensatz zu der üblichen Totenklage eben das Schweigen ist bei Ezechiel, vergleicht Rashbam das mit der Situation hier und sagt, so auch hier. Und er schwieg davon, dass er trauern und weinen wollte. Und dies ist die richtige wörtliche Bedeutung. Aber die Agada, also was wir gerade im Midrasch gehört haben, die sagte, dass Mose Aaron trösten wollte mit dem, was der Heilige gepriesen sei, er ihm gesagt hatte. Und es wird geheiligt mit meiner Herrlichkeit, heißt durch die von mir Verherrlichten. Und ich dachte, ich oder du wären es. Jetzt weißt du, dass sie größer als ich und als du sind, ist nicht nach der wörtlichen Bedeutung. Hat etwa der Heilige gepriesen, sei er Mose verkündet, macht mir ein Heiligtum und am selben Tag werden die Größten unter euch sterben. Also die Ausleger, die sich mit dem Wortsinn befassen, nehmen sich durchaus das Recht, den Midrasch zu kritisieren und zu sagen, dass er anders geht. Und was Rashbam mir auch wichtig ist, ist zu sagen, eigentlich sagt ihr was Furchtbares damit. Also das ist keine wirkliche Lösung, dass ihr jetzt die Söhne als besonders heilig darstellt. Denn damit bekommen wir einen Gott, der will, dass jemand stirbt an dem Tag, wo sein Heiligtum eingeweiht wird. Und das ist auch wohl um keine zufriedenstellende Lösung, nach Rashbams Meinung. Dann Ibn Ezra. Das ist es, was er gesprochen hat. Er hat mir bereits gesagt, dass er seine Heiligkeit an denen, die ihm nahe sind, zeigen wird. Wie? Nur euch habe ich erkannt und daher werde ich an euch eure Schuld heimsuchen. Das ist ein Text aus dem Propheten Amos, wo auch erklärt wird, dass Gott besonders die Israeliten streng bestraft, weil sie eben besonders von ihm auserwählt sind. Und wenn ich meine Heiligkeit an ihnen zeigen werde, werde ich verherrlicht. Und vor dem ganzen Volk werde ich verherrlicht. Und sie werden mich fürchten. Also jetzt auch, dass eben auch erwähnt wird, dass die Verherrlichung vor dem ganzen Volk ist, soll eben auch zur Gottesfurcht führen. Und Ramban, der bringt sowohl die Auslegung von Rashi, der eigentlich die Midrashim zusammenfasst, und von Ibn Ezra und sagt dann, meiner Meinung nach ist für die wörtliche Auslegung all dies nicht nötig. Denn er sprach seine Entscheidungen, seine Gedanken und seine Wege aus. Sieh, Mose sagte, dieser Fall ist es, über den er entschieden und in seinem Herzen zu sich gesagt hat, in denen, die mir nahe sind, heilige ich mich, dass sie meine Heiligkeit nicht zerstören. Und vor dem ganzen Volk werde ich verherrlicht, dass sie sich in meiner Wohnstätte ehrerbietig benehmen. Und die Bedeutung von und Aaron schwieg ist, dass er laut weinte und dann schwieg. Also den mittelalterlichen Auslegern geht es schon eher darum, eben auch wirklich ein Problem in dem Verhalten der Söhne, in dem fremden Feuer zu sehen und auch die Heiligung Gottes eben in der von Aaron geforderten Verzicht auf die Trauer zu sehen. Und Jeschajahu Leibowitz bringt eigentlich auch diese beiden Möglichkeiten in seiner Auslegung zusammen. Und er hat eben auch den Gedanken, dass man eben nicht etwas aus spontanen Gefühlen nur machen darf. Der Glaube, der in den praktischen Geboten zum Ausdruck kommt, im Dienst an Gott, ist nicht dafür da, den Gefühlen des Menschen Ausdruck zu geben und sie herauszulassen, sondern er bedeutet, dass der Mensch auf sich nimmt, was in der nachbiblischen Tradition das Joch des Himmelreiches genannt wird und das Joch der Tora und der Gebote. Der Glaube kommt zum Ausdruck in Taten, die der Mensch aus dem Wissen heraus tut, dass es seine Pflicht ist, sie zu tun und nicht aus eigenem Drang, auch wenn sich dieser auf den Dienst an Gott richtet, aber eine Befriedigung zum Ausdruck bringt, die der Mensch sich mit diesem Dienst selber gibt. Dies ist fremdes Feuer. Und diejenigen, die dies taten, die ersten Priester nach Aaron und es im Heiligtum taten, wurden verurteilt, als hätten sie Götzendienst getan. Wie sind die zwei Hälften dieses Verses zu verstehen? In denen, die mir nahe sind, heilige ich mich und vor dem ganzen Volk werde ich verherrlicht. Es ging hier um die Heiligung seines Namens. Und die Glaubenden vieler Generationen fassten dies auf zwei verschiedene Weisen auf. Einerseits, seine Herrlichkeit offenbarte sich dem Volk darin, dass er sich in denen, die ihm nahe sind, heiligte. Er traf die, die ihm nahe waren und eine Übertretung begangen hatten. Die Heiligung seines Namens lag darin, dass das Volk sah, dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt. Und nicht nur, dass es vor ihm kein Ansehen der Person gibt, dass er die, die ihm nahe waren, nicht bevorzugte, sondern im Gegenteil. Mit denen, die ihm nahe sind, ist er strenger als mit allen anderen. Aber es gibt noch eine andere Auffassung von, in denen, die mir nahe sind, heilige ich mich. und vor dem ganzen Volk werde ich verherrlicht. Die Heiligung seines Namens durch den Menschen. Diese Auslegung bezieht sich auf die beiden Worte, und Aaron schwieg. War dies nicht der Tag des großen Festes, wohin die größte feierliche Tätigkeit auferlegt wurde, das Opfer für die Einweihung des Priesterdienstes darzubringen? Natürlich, in dem Moment, in dem seine Söhne starben, hörte er damit auf. Aber als er diese Worte hörte, und Aaron schwieg und kehrte zu seinem Dienst zurück. Und als seine Söhne tot vor ihm liegen, trauert er nicht, weint nicht, sondern kehrt zurück und erfüllt sein Amt. In denen, die mir nahe sind, heilige ich mich, kann so ausgelegt werden, dass er geheiligt wird in Dingen, die er an denen, die ihm nahe sind, tut. Und es kann ausgelegt werden, er wird geheiligt in Dingen, die, die ihm nahe sind, vor ihm tun, dass sie den Dienst an ihm auch in dieser Situation tun, wo die Söhne tot vor dem Vater liegen. Ja, was gibt es dazu an Anmerkungen, Nachfragen?
Also eine Frage zu dem fremden Feuer vielleicht. Ich verstehe das jetzt so, das ist fremdes Feuer gewesen, weil die aus eigener Entscheidung einfach da ein Feuer gebracht haben.
Ja, weil es kein Feuer war, das vorgeschrieben war.
Aber da war jetzt, was wir gelesen haben in dem Text, auf einmal Feuer von oben die Rede, als wenn da von selber hätte anfangen müssen zu brennen. Also Feuer von Gott, aber da ist vom Text eigentlich nicht die Rede, oder?
Sehe gerade mal genau in den Text rein. Es heißt in Kapitel 9, 24, also nachdem schon die Opfer dargebracht worden sind und die natürlich schon durch vorhandenes Feuer dargebracht worden, Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk das sah, stieß es Jubelschreie aus und alle fielen auf ihr Gesicht nieder. Also das ist im Grunde genommen die Bestätigung dafür, dass die Einweihung des Heiligtums gelungen ist, dass in dem Fall eben Feuer vom Himmel kommt und das Opfer verzehrt. Und es ist dann die paar Verse später wieder genau dasselbe Wort. Und Feuer ging vom Herrn aus. Das eine Mal ist es das Feuer, was wohlgefällig die Opfer verzehrt und damit sagt, Gott nimmt das Opfer und die Einweihung des Zeltes an. Und das zweite Mal ist dasselbe Feuer vom Himmel, das jetzt aber die Söhne Aarons verzehrt, weil sie fremdes Feuer gebracht haben.
Ah ja, tatsächlich. Ja, gut.
Frau Fricke?
Ich denke, kann es nicht auch sein, also es wird ja geschildert, dass Gott auch mit denen, die ihm nahe sind, besonders streng ist, sage ich jetzt mal. Da ist die Latte sehr hoch, dass man ihm dienen kann. Und vielleicht ist es einfach so, wenn die dann einen Fehler machen, ja, dass sie dann, sie sind ja ein Stück heilig, das wird, also diese beiden Männer, die Söhne, sind ja, haben ja einen gewissen Grad an der Heiligkeit Gottes. Und wenn sie jetzt aber was tun, was falsch ist, dann würde sich das ja wieder verändern. Das heißt, es würde das Lob Gottes, also ich versuche das nur mal psychologisch zu verstehen, würde das Lob Gottes oder die Heiligkeit Gottes ein Stück zurücknehmen. Also die waren nah dran, das wird ja, den Bauern auch als Trost gesagt, deine Söhne waren die Heiligsten, die durften diese Aufgabe erfüllen. Also nicht Mose, nicht Aaron, wie man eigentlich erwartet hätte, als die Führer des Volkes. Aber dann, ja, wenn sie sterben müssten, blieben sie vielleicht in ihrer Heiligkeit und würden nicht hinausgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das... ist sehr schwer nachzuvollziehen.
Ja, ich denke, das ist eine Möglichkeit. Die,
aber das zu verstehen, was da geschehen ist. Ja.
Ja, ich denke, das ist eine Möglichkeit, zumindest einige der Auslegungen so zu erklären, ja.
Schwieriger Text.
Ja, es ist also der... es ist wirklich ein erschreckender Text und es haben natürlich auch die Ausleger gemerkt und versucht, das Beste draus zu machen irgendwo. Frau Dankowski.
Ich muss gestehen, es lässt mich unbefriedigt. aber damit lässt sich leben. Mir ist das mit dem, also ich hänge an diesem Wort fremd und habe so die Assoziation eben auch, damit wird unterstellt, dass etwas Unrechtmäßiges geschehen ist. Und dann wüsste man aber gerne, was. Insofern tun mir die beiden ja noch im Nachhinein leid, weil es bleibt so ein Gefühl von Ungerechtigkeit so auf der Identifikationsebene. Und man kann dann, finde ich, wenn ich mir die Kritik erlauben darf, also ich finde dieses Verfahren, also Argumente aus der Stille zu nehmen, wie das so heißt, also die vorher nicht genannt worden sind, dann im Nachhinein das Ganze erklären zu wollen, immer fragwürdig. Gibt es noch einen weiteren Ansatz für dieses Fremde, für dieses nicht heiligmäßige, nicht nach Gottes Anordnung?
Also Jeschaja Leibowitsch sagt das noch in einem anderen Abschnitt. Er bringt eigentlich diese Parallele. Eigentlich, wenn von fremd gesprochen wird, ist das oft schon Götzendienst. Denn also der hebräische Ausdruck für Götzendienst ist Avodazara, der fremde Dienst. Und er sagt im Grunde genommen auch, der Leibowitsch sagt dann, irgendwo weist der Ausdruck darauf hin, also natürlich haben sie keinen Götzendienst begangen, denn sie haben ja dem wahren Gott geopfert, aber dass sie, weil sie das eben spontan, ohne dass es befohlen war, getan haben, so bestraft werden, wie jemand bestraft wird, der wirklich einem fremden Gott gedient hat. Das wäre zumindest eine sprachliche Erklärung für dieses Fremd.
Ja.
Ja, also ich denke, im Wortlaut die sinnvollste Erklärung ist, ein Fremd ist wirklich das nicht befohlene Feuer. Es kommt auch, das werden wir noch sehen, im weiteren Verlauf von Levitikus und auch mal in Numeri, derjenige, der kein Recht hat, das Heiligtum zu betreten, also wer kein Priester oder Levit ist, das ist auch der Fremde. Also auch ein Israelit kann ein Fremder sein, wenn er eben kein Kohen oder Levit ist, ist in dem Moment, wo er versucht, das Heiligtum zu betreten, ein Fremder und tut eben auch etwas, was er nicht darf. Dann,
ja, aber wenn Sie sagen, das Nichtbefohlene, dann sind Sie ja an für sich für den absoluten Gehorsam.
Nicht, dass ich grundsätzlich... sicher nicht, wenn es über Gehorsam gegenüber Menschen geht, dafür bin. Aber es hat etwas in dieser Argumentation, also Leibowitsch ist dafür, wenn es um Gott geht, das ist keine Frage. Leibowitsch ist der Meinung, man muss, was Gott befohlen hat, muss man tun, egal was man davon hält und das ist ob man es begreift oder nicht. Und ich merke, dass es mir in vielen Dingen hilft, Dinge ja vielleicht nicht zu verstehen, die ich nicht verstehe, aber sie irgendwo stehen lassen zu können auch. Und mir gelingt das, glaube ich, weniger persönlich als Leibowitsch, aber es ist ein gewisses Stehenlassen, dass wir mit Texten, mit denen wir nicht zurande kommen, wie eben hier, wie in diesem größten Moment der Einweihung des Heiligtums, zwei derer, die das Heiligtum mit eingeweiht haben, sterben. Das ist einfach ein entsetzlicher Text. Und bevor man eben irgendwelche Sünden ihnen noch sonst so unterschiebt, wie eben den Weingenuss, der ja erst viel später erwähnt wird, tue ich mich persönlich ein bisschen leichter, mit einer solchen Erklärung, dass
Ja, in den Worten für das Gesetz oder das Gebot gibt es ja auch diesen Ausdruck Chukim. Und Chukim ist ja an für sich die, ich sag's mal einem Beispiel, die Mitzwa, für die wir keine Erklärung haben.
ja, das haben wir
Und die
genau
wir aber
gleich noch zu den
trotzdem,
Speisegesetzen. Da
ja,
wird
die
das.
wir trotzdem dann ausfüllen müssen oder sollen.
Ja,
Aber was
genau.
Sie eben sagten, also ich störe mich unwahrscheinlich an dem Begriff hier Joch des Himmelreiches und Joch der Tora. Also
Also das ist, wie gesagt, keine Erfindung von Leibowitz, sondern das gibt es wirklich schon in der rabbinischen Literatur. Ja, vielleicht, weil man christlicherseits kennt man eben die Worte von Jesus, das Joch leicht zu machen.
ja, aber
Es
bei
ist schon, ja, Gott hat mit der Tora etwas befohlen und es ist etwas, was man zu tun hat. Und ich glaube, diejenigen, die diesen Begriff geprägt haben, haben das durchaus nicht negativ als etwas Niederdrückendes, als ein niederdrückendes Joch gesehen. Aber eben als eine Pflicht, die auf dem Menschen, der der Tora verpflichtet ist, liegt. Das schon.
Also ich
Sondern
habe
es ist
öfter
nicht
Juden
billig zu
gefragt,
haben.
wenn ich einen Juden frage, hier tun die 613 Mitzvot, die du einhalten sollst, drücken die dich nicht absolut runter, machen die dich nicht kaputt? Der sagte, das verstehst du vollkommen falsch. Die Mitzvot zu erfüllen ist eine Freude, ist also genau das Gegenteil von dem, was hier gesagt wird. Der Dienst am Gott ist eine Freude, kein Joch.
Also erstens gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze in der jüdischen Theologie. Und ich glaube wirklich, man darf das Joch hier nicht als etwas Niederdrückendes und Kleinmachendes verstehen. Und das Ideal wäre eigentlich, das ist insofern Joch, weil es ja von mir eine Menge Dinge, die ich tun muss, erfordere. Ich kann nicht einfach morgens aufstehen und den Tag anfangen. Ich habe erstmal eine Menge
Ja.
Dinge, die ich tue, bevor. Und der Idealfall wäre eigentlich, dass man das Joch mit Freude tut, sozusagen. Wenn man sagt, das ist das, was Gott von uns will und das ist das, was mich eigentlich zu einem Menschen, der nach der Tora lebt, macht. Und wenn mir das vielleicht auch manchmal schwerfällt, ist es
Dann ist es kein Joch
grundsätzlich,
mehr.
ist es
Dann ist
kein
es
Joch
kein
mehr,
Joch mehr.
sondern ja.
Nein, nein. Ist vielleicht nur eine Ausdrucksweise, die nicht so ganz sinnig ist.
Also Leibowitsch ist sicher jemand, der auch gesagt hat, also auch wenn man keine Freude daran hat, man muss es tun. Wir hatten ja auch schon mal die Zitate von ihm, wo er auch sagt, und da kommt vielleicht auch dieser Gedanke vom Joch her, dass er sagt, es ist dem Menschen nicht Natur gegeben, die Tora zu halten. Er muss eine Anstrengung machen, um sie einzuhalten. Das hatten wir ja schon mal in mehreren Beispielen, so wie auch der Schulchan Aruch, der ja die täglichen Vorschriften auflistet, der fängt ja damit an, wo es um das Aufstehen am Morgen geht, wo man eben auch einigermaßen früh aufstehen muss, um rechtzeitig zu beten. Da beginnt das damit, der Mensch soll brüllen wie ein Löwe und sich überwinden. Also sozusagen seinen inneren Schweinehund, dass man doch eigentlich auch gerne ein bisschen schlafen möchte, überwinden. Und in dem Sinne ist es ein Joch, aber ja, es ist eben ein Joch und ein Gottesgeschenk. Das ist der Widerspruch, der da ist. Und es gibt jüdische Theologen, die mehr das eine und welche, die mehr das andere betonen. Ja, Herr Schmidt.
Nochmal zurückkommen um das Wort fremd, das fremde Feuer. Kann ich dann auch so verstehen, wenn ich das lese, es ist ein göttliches Feuer, es kommt von oben und Sie haben es selber gebracht. Also wie das in Wirklichkeit geht, wie Sie gerade gesagt haben, es ist etwas, wenn man so sagen kann, auch Mysteriöses vielleicht, aber
Ja, das ist
Sie haben
auch, was ja auch
etwas
einige
gemacht.
mittelalterliche Ausleger betont haben, dass sie eben ihr eigenes Feuer machen. Und
Ja,
eigentlich ist ja
genau.
schon das Feuer
Genau.
vom Himmel gekommen.
Und daher verstehe ich diese, was ich dann gerade auch gelesen habe oder erzählt habe.
Hören?
Sie waren ungeduldig und zu enthusiast eigentlich. Und darum sagten sie, oh, lass uns ein bisschen helfen, so.
Könnte man auch so
Das
sagen,
haben wir
ja.
Christen auch mit der Man muss mit der, wie sagt man das? Wie sagen wir das? Naja, jetzt komme ich auf den Ausdruck. Aber so haben wir auch sowas. Man muss mit die Heiligkeit oder so etwas mithelfen. So.
Ja, und man könnte sich ja hier fragen, wieso müssen sie eigentlich überhaupt noch Feuer bringen? Es ist ja schon Feuer da, das vom Himmel gekommen ist, sozusagen. Ja.
Aber das mit dem Joch, ja, das ist, denke ich, auch. Das habe ich auch immer gedacht, ja. Es ist auch so von, wir sprechen als Christ immer von Gebote. Und ich habe immer gelernt, ja, man sollte eigentlich Weisungen sagen im Nachfolger von Bube Rosenzweig. Das ist doch anders als, weil alle, die ich, die Juden, die ich auch kenne, die tun es auch alles meistens mit Freude. Obwohl es manchmal schwierig ist, ist denn alle Kamet schon aus dem Haus oder nicht?
Ja, also das Wort Torah kommt wirklich von dem Wortstamm Weisung. Und Mitzvot ja auch von durchaus Befehlen anordnen kommen. Also je nachdem, welches Wort es spezifisch ist, kann das unterschiedlich sein. Herr Schobes.
Wie denn das Feuer ab diesem Zeitpunkt entfacht? Nimmt man ein Feuer, was schon in der Stiftshütte ist, etwa aus dem Leuchter, oder bringt man es von außen hinein, weil es dann nicht mehr so schlimm ist? Oder weiß man es nicht?
Also es wird schon irgendwo gesagt, dass das Feuer eigentlich immer brennen soll. Ja. Und so, dass man dann also auch, also nachts war ja keine Zeit für Opferdienst. Es wurde nur bis zu Sonnenuntergang geopfert und dann nicht mehr. Und es blieb Feuer an. Aber ich glaube, es wäre kein Problem gewesen, wenn dieses Feuer ausgegangen wäre, neues Feuer von draußen zu bringen. Das ist wirklich hier dieser einmalige Fall, dass das Feuer vom Himmel kommt. Ansonsten, danach kann der Opfergottesdienst mit völlig profanen und normalen Mitteln vor sich gehen.
Es besteht doch aber ein Gesetz oder eine Vorschrift, dass im Heiligtum immer ein Feuer brennt.
Ja, also es soll immer da sein. Ich habe im Moment nicht im Kopf, ob bei dem ersten Opfer, das dann am Morgen geopfert wird, das auch von diesem Feuer gebracht wird, ja, oder ob man es neu anmacht. Und man muss eben auch die, auch wenn es immer an sein soll, man muss die Möglichkeit einrechnen, dass vielleicht irgendwann mal ausgeht. Und ich glaube, das wäre kein größeres Problem gewesen. Man hätte dann eben neues Feuer anmachen können.
Aber wäre das besser gewesen, also wäre es dann nicht fremd gewesen, wenn Sie es vom Leuchter genommen hätten? Das ist ja erstaunlich, dass darauf keiner eingeht.
Allenfalls könnte man sagen, wenn Sie das Feuer, das aus dem Heiligtum herauskam, also das Feuer, das vom Himmel kam und die Opfer verzehrt hat, vielleicht wenn Sie von dem Feuer genommen hätten, aber ich glaube, das Problem ist wirklich nicht letztlich, sozusagen, es gab kein richtiges Feuer, das sie hätten nehmen können. Sie hätten gar nichts tun sollen in dem Moment. Das ist wohl die Schlussfolgerung, dass es in dem Moment, wo eben das Feuer vom Himmel kam, kein anderes passendes Feuer mehr gab, das sie hätten bringen können und sie von daher gar nichts hätten tun sollen. Ja, wollen wir die letzte Viertelstunde uns noch mit den Speisevorschriften befassen? Da werden ja da die einzelnen Tiere, die Säugetiere werden genannt, die als koscher gelten, die Fische und bei den Vögeln werden eigentlich Namen aufgeführt. Und das ist auch bis heute so, es gibt sozusagen keine Kennzeichen an Vögeln, ob die koscher sind oder nicht, sondern wirklich nur die Vögel, die genannt werden, soweit wir heute wissen, welche Vogelart das ist, die gelten als koscher. Das heißt, auch wenn ein neuer Vogel entdeckt wird, ist der automatisch nicht koscher. Man kann keine neuen mehr dazu tun. Ich bin jetzt nicht weiter in die Details eingegangen, sondern ich habe einen Text von Rabbi David Hoffmann genommen, den hatten wir letztes Mal auch schon, ein wichtiger orthodoxer Ausleger in Deutschland des Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhunderts. Und praktischerweise fasst er auch die Meinungen von einigen Vorgängern zusammen, sodass wir das von daher so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie in der jüdischen Tradition diese Vorschriften verstanden sind. Er hat nämlich er hat eine sehr lange Einleitung zu diesen Kapiteln und auch zu dem, was wir dann im folgenden Abschnitt haben werden, über all die Unreinheiten der Menstruierenden und der Aussatz. Und da werden wir wahrscheinlich nochmal auf Hoffmann dann auch weiter zurückkommen. Ja, also als Einleitung über alle diese Vorschriften zusammen, also Kapitel 11 bis 16, was eigentlich 3 Wochenabschnitte umfasst, schreibt er: Nachdem in den Opfergesetzen Kapitel 1 bis 7 dem Volk Israel gezeigt wurde, wie es durch seinen Gottesdienst die Gottesnähe erstreben solle, darauf Kapitel 8 bis 10 erzählte, wie Aaron und seine Söhne zur Leitung dieses Gottesdienstes erkoren, feierlich in ihr Amt eingesetzt wurden und wie sich bei dieser Gelegenheit Gott als der absolut Heilige manifestierte und wie endlich diesen Priestern Verhaltungsmaßregeln zur Waltung ihres Amtes vorgeschrieben wurden, sollte durch die nun folgenden Reinheits- und Reinigungsgesetze an Israel die Warnung ergehen, sich von allem fernzuhalten, das ihre Gottesgemeinschaft aufzulösen geeignet ist, sie aus der Nähe Gottes verbannt und das Wohnen Gottes in ihrer Mitte unmöglich macht. Zugleich werden die Mittel angegeben, wie die den Menschen von Gott entfernende Unreinheit beseitigt und wie die im Zustande der Unreinheit das ganze Jahr hindurch verübten Vergehen am göttlichen Heiligtum durch eine große Sühnfeier gesühnt werden. Diese Abteilung des Priesterbuches enthält folgende Abschnitte. Also erstmal unser Kapitel, Gesetze über verbotene Speisen und Verunreinigung durch dieselben, dann die Unreinheiten, die vorzüglich vom Menschen ausgehen und Reinigung derselben, das werden wir dann beim nächsten Mal haben, und schließlich Yom Kippur, die jährlich zu vollführende große Sühne und Reinigung des Heiligtums. Und jetzt schreibt er dann eben spezifisch zu den Reinheitsgesetzen, also zu den verbotenen Speisen, über das Prinzip, welches diesen Reinheitsgesetzen zugrunde liegt, sollte man eigentlich nicht nachgrübeln. Unsere Weisen erklären diese Gesetze als Chukim oder Vorschriften des Königs, über die wir nicht nachdenken sollten. Das ist das, was Sie vorhin erwähnt hatten, Herr Müller, dass es eben eine Art von Gesetzen, die als Chukim bezeichnet wird, geben. Und das sind eben Gesetze, wo weder im Schrifttext eine Erklärung steht, noch sie sozusagen der gesunde Menschenverstand gibt. Und da gibt es eine Tendenz der Rabbinen zu sagen, das ist halt so gegeben und wir müssen es so machen und wir wissen nicht warum. Und dabei bleiben wir. Und wenn wir darüber ins Grübeln kommen, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Aber er tut es trotzdem, Hoffmann. Es sind gewiss diese Gesetze dazu geeignet, uns Heil und ewiges Leben zu bringen, auch wenn wir sie ohne jegliches Nachdenken nur tatsächlich üben. Allein, da viele unserer größten Männer, wie Maimonides, Rambam und andere, bereits den Versuch gemacht haben, die Chukim durch rationelle Gründe zu erklären, so nehmen wir keinen Anstand, hier in Kürze die von den Auslegern und Bibelforschern für die Speise- und Reinheitsgesetze angegebenen Gründe zu prüfen, um diejenigen, welche einer Kritik standhalten, zu akzeptieren, nicht um danach die Halacha zu bestimmen, sondern um die bereits festgestellten Vorschriften richtiger zu begreifen. Was die verbotenen Tiere betrifft, so behaupten manche, allen diesen bezüglichen Vorschriften lägen diätetische Rücksichten zugrunde. So Maimonides, der auszuführen sucht, dass alles, was die Tora zu essen verboten, der Gesundheit des menschlichen Körpers schädlich sei. Und im Hinterkopf haben muss, dass Maimonides auch Arzt war, also von daher eine solche Lösung ihm wahrscheinlich nahe lag. Mit Recht bemerkt er, dass die im Gesetz für die reinen Tiere angegebenen Zeichen keineswegs als ihre Reinheit begründend anzusehen sind. Vielmehr hat die Tora umgekehrt aus den für rein zu haltenden Tieren diese Kennzeichen abstrahiert, durch welche sie von den anderen Tieren unterschieden werden können. Auch Ramban zu Levitikus 11,11 bemerkt, von manchen verbotenen Tieren sei es notorisch unzweifelhaft, dass sie die Gesundheit gefährden. Allein dies zugegeben, so kann es dennoch die Absicht des Gesetzes nicht gewesen sein, die Menschen von der ihrem Leibe schädlichen Nahrung abzuhalten, da es schon durch das Verschweigen dieser Tendenz dieselbe entschieden ausschließt. Denn da jedem Menschen die Liebe zu sich selbst und der Trieb zur Selbsterhaltung angeboren ist, so wäre die Erklärung, das Speisegesetz verlängere das Leben, fördere die Gesundheit und so weiter, gewiss am geeignetsten, die Beobachtung dieser Gesetze anzuempfehlen. Stattdessen sehen wir aber Kapitel 11 am Ende ganz andere Motive hervorgehoben, durch welche die Enthaltung von den verabscheuten Tieren eingeschärft wird. Auch wäre es danach äußerst auffällig, dass die Tora nicht auch die schädlichen Pflanzen, ebenso wie die Tiere, verboten hat. Andere wollen in den Speise- und Reinheitsgesetzen eine antiheidnische Tendenz erblicken. Da die Ägypter die Tiere als Götter verehrten, so habe sie das mosaische Gesetz teils zum Opferdienst oder zur Nahrung des Menschen bestimmt, teils als unrein bezeichnet. Manche wollen im Allgemeinen eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Israel und den Heiden in diesen Vorschriften sehen. Dem Volke Israel wurde eine besondere Speise als Nahrung zugewiesen, damit es als eigentümliches Volk betrachtet werde oder damit es sich selbst als ein heiliges und gottangehöriges Volk gehoben fühle und von den Heiden sich absondere. Die Stelle in Levitikus 20: Ich bin der Ewige, euer Gott, der ich euch von den Völkern unterscheide und ihr sollt unterscheiden zwischen reinen und unreinen Tieren. Diese Stelle hat zu der irrtümlichen Auffassung geführt, als sollten die Speisegesetze nur bezwecken, den Israeliten als den Priestern der Völker zum äußerlichen Unterscheidungszeichen zu dienen. Allein hier wird nicht im Entferntesten behauptet, Israel solle deshalb die Speisegesetze beobachten, damit es sich von den anderen Völkern unterscheide. Es wird vielmehr gesagt, weil Gott das Volk Israel von den Heiden ausgesondert, darum ist das selber auch verpflichtet, die göttlichen Vorschriften zu beobachten, welche zwischen reinen und unreinen Tieren unterscheiden lehren, so wie es aus eben demselben Grunde auch andere göttliche Gebote beobachten sollte. Man beachte ferner, dass die Tora wohl mit deutlichen Worten Israel ermahnt, vor den Taten und Gebräuchen der Ägypter und der Kanaaniter sich zu hüten, aber nicht etwa deshalb, damit es sich äußerlich von diesen Völkern unterscheide, sondern weil diese Taten verabscheuenswert und diese Gebräuche schändlich seien. Die bereits erwähnte Tatsache, dass bei fast allen Völkern eine Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren gefunden wird, erklärt sich am einfachsten aus der Angabe der Tora, dass bereits Noach, der Stammvater des gesamten Menschengeschlechtes, die reinen Tiere von den Nichtreinen unterschied. Er hat, wie die Schrift erzählt, von den reinen Tieren Gott Opfer dargebracht. Dass die ersten Menschen durch ein göttliches Gebot darüber belehrt wurden, welche Tiere als rein geopfert werden dürfen und welche als nicht rein davon auszuschließen seien, wird nicht berichtet. Vielmehr ist anzunehmen, dass, so wie das Gottesbewusstsein die Auserwählten unter der Menschheit dazu führte, sich mit Opfern ihrem Gotte zu nähern und dabei Tiere als Symbole der Menschenpersönlichkeit im Dampfe zum Himmel emporsteigen zu lassen, dasselbe religiöse Bewusstsein ihnen auch die Wahl solcher Tiere vorgeschrieben hat, welche sich der Menschennatur am meisten näherten. Bereits in der vormosaischen Zeit unterschied man demnach hinsichtlich der Opfer, welche Gott dargebracht wurden, zwischen reinen und nicht reinen Tieren. So lehrt auch eine Baraita, das ist ein Text aus Mishnah-Zeit im Talmud, vor der Errichtung der Stiftshütte durfte man alles reine Vieh, Gewild und Geflügel darbringen, aber nicht das Unreine, wie wir dies bei Noach finden. Diese vormosaische Opfertora ist dann, als Israel eben durch den Sinai-Bund zum Priesterreich und heiligen Volke erkoren wurde, ergänzt und vervollkommnet. Wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen rein und unrein auch auf Fische, Heuschrecken etc. ausgedehnt ist, welche niemals geopfert wurden. Und zur Norm für das gewöhnliche häusliche Leben des auserwählten Volkes gemacht worden. Das Priestervolk sollte nur das Fleisch solcher Tiere zur Nahrung wählen, welche bisher von Gott begnadeten Männern als rein zum Gottesopfer betrachtet wurden. Desgleichen sollten die Tiere in der Weise getötet und zur Speise bereitet werden, wie es der Gebrauch der Väter bei den Opfern erheischte. Indem aber die Tora die verbotenen Tiere, die in der Vorzeit nur als nicht rein in Bezug auf den Gottesaltar galten, jetzt für das israelitische Volk, für euch als unrein und Scheusal erklärt, durch deren Genuss der Israelit seine eigene Person zum Scheusal machen und verunreinigen würde, hat sie damit die Speisegesetze hoch über ein bloß äußerliches Zeremoniell zu einem das innere Leben und das ideale Wesen des Volkes Israel beeinflussenden und gestaltenden Faktor erhoben. Alle anderen Völker erfüllen ihre historische Mission, indem sie den Gesetzen und Gebräuchen, welche von weisen Gesetzgebern und vom gesunden Sinne des Volkes festgestellt und je nach den Verhältnissen modifiziert werden, nachleben. Israel aber, dem Gott die besondere Mission, ein Priesterreich und ein heiliges Volk zu sein, erteilt hat, muss, um sich die Fähigkeit zu bewahren, seine historische Mission vollständig erfüllen zu können, sein Leben nach den von Gott gegebenen Gesetzen und auch nach der von ihm vorgeschriebenen Diät gestalten. Dies meint die Tora mit den Worten: Macht euch nicht zum Scheusal durch das Vieh und das Geflügel, das ich euch aussondernd für unrein erklärt habe. Die Tora hat bei der Fleischnahrung besondere Vorschriften für nötig erachtet. Nicht ohne Grund wird berichtet, dass ursprünglich nur eine vegetabilische Nahrung für den Menschen bestimmt war, dass erst spätere Verhältnisse die Erlaubnis der animalischen Speisen zur Folge hatten, dass aber der Genuss durch ein göttliches, an alle Menschen gerichtetes Verbot beschränkt wurde. Umso begreiflicher finden wir es, wenn bei einem Volke, dem die Vorsehung eine besondere Bestimmung erteilte, die Fleischnahrung mit so vielen Kautelen verbunden ward. Während der Wüstenwanderung sollte Israel überhaupt nur Opferfleisch genießen, damit es, wie der Midrasch erklärt, stets nur am Tische Gottes seine Mahlzeiten halte und von allem Unreinem und Unheiligem fernbleibe. Das ist die Vorschrift in Levitikus 17, dass kein Tier geschlachtet werden darf, das nicht als Opfer vorgesehen ist. Aber auch für die spätere Zeit, das ist dann das Gesetz im Deuteronomium, als das Fleisch nach eigenem Begehr gestattet war, mussten wenigstens die Gebote und Satzungen, welche mit den Opfervorschriften in Verbindung standen, den Genuss teilweise beschränken. So wurde geboten, die Tiere nur nach Opferart zu schlachten, was nicht in dieser Weise getötet oder durch eine Verletzung der Lebensorgane schon vor der Tötung als dem Leben entrückt erschien, wurde dem heiligen Volke verboten. Ja, also soweit Hoffmann mit seiner Übersicht über andere frühere Ansichten und wie er versucht es zu erklären. Herr Smith?
Ein Verständnis für mich. Was sind Kautelen?
Besondere Vorsichtsmaßnahmen. So. Das ist ein Wort, das man, glaube ich, heute im Deutschen nicht mehr gebraucht.
Weil, ja, ich kann keine, konnte nicht.
Das so kommt gleich von dem, das ist ähnlich wie das englische cautious. Vorsichtig sein.
Ah, cautious. Ah, ja. Und weiter, ja, da ist ganz viel zu sagen, weil über diesen Text sowieso. Und ich denke dann immer doch wieder an die noachitische Gebote, das habe ich schon mal erwähnt, weil ich auch Noach genannt werde. Also,
ja.
Da dachte ich eigentlich dran noch.
Ja, man kann vielleicht eben schon sagen, dass einerseits nach der Flut eben den Menschen ja erlaubt wird, Tiere zu essen, aber also so wie für alle Menschen ja schon Einschränkungen gemacht werden, dass man kein Blut essen darf und für die Israeliten noch weitere Einschränkungen dazukommen und das eben vielleicht auch irgendwo daran erinnert, dass es ursprünglich gar nicht so hätte sein sollen, sondern es bei der Pflanzennahrung hätte bleiben sollen. Ja, sind noch weitere Anmerkungen, Fragen? Frau Dankowski?
Ja, ein, zwei Anmerkungen vielleicht. Also auf der einen Seite hat mich diese Argumentation, diese Gedankenführung, wie man sagen, schon sehr beeindruckt, weil ich festgestellt habe, wie alt die Argumente sind oder die Einwände sind, sage ich mal, die von anderen kommen. Denn genau das, was er hier aufführt und dann eben auch in Frage stellt, also auch der Gesundheitsaspekt beispielsweise und all diese Dinge, die dann folgen, das ist präzise das, was man heute in der Regel lesen kann, immer dann, wenn es um, ja, um die Erklärung, sage ich mal, solcher Gebote geht. Also insofern habe ich da so was Zeitloses gespürt, das hat mich dann auch ein bisschen schmunzeln machen, weil ich denke, dass das bestimmt so aus einem, ja, von verschiedenen Glaubensvoraussetzungen aus so plausibel ist, wie er das darstellt. Man kann es nicht wegrationalisieren. Ja, das wird, glaube ich, den Geboten einfach nicht gerecht. Und zweitens, das hat vielleicht jetzt so was Anekdotisches, musste jetzt so schmunzeln, weil ich vor ein paar Tagen so aus einer christlich, sage ich mal, etwas biblizistischen Ecke einen kleinen Beitrag gelesen habe, der trug die schöne Überschrift: nicht grillen essen, sondern essen grillen. So, das war so ein bisschen plakativ. Und dahinter steht die Diskussion darum, die wir ja jetzt auch so haben, inwiefern Insekten zukünftig auch unser Tisch sozusagen.
Ja, da käme aus jüdischer Seite natürlich noch ganz andere Argumente rein.
Und was ich so interessant war dass der Schreiber, der also nun dann erhebliche Einwände natürlich hatte gegen diesen Gedanken, dass irgendwann Insekten auf unserem Frühstückstisch und sonst wo verspeist werden, dann darauf hinwies, dass also selbst in der Tora, ja, ne, bis man auf wenige Ausnahmen und so weiter, dieses ganze geflügelte Viehzeug ja verboten wäre. Also das fand ich schon spannend, dass das wieder kam. Und dann habe ich persönlich, es ließ mir ja keine Ruhe bei diesen Begriffen, und ich fand in meinen eigenen Kommentaren da nichts zugeschrieben. Ich bin also diesem Hagol zum Beispiel nachgegangen und denke, warum taucht denn da in meiner Suchmaschine andauernd Hagol auf? Ja, weil es eine Heuschreckenfarm irgendwie auf den Golanhöhen gibt, wo auch jemand auf ganz koschere Weise zigtausende von Heuschrecken pulverisiert und damit also voll im Trend liegt. Also das jetzt, immer die Dinge sind sehr aktuell.
Ja, und ich finde es schon spannend. Wir haben ja am Anfang gehört, eigentlich sollte man gar nicht drüber nachdenken. Ne? Wir können es nicht wirklich wissen und vielleicht sollte man das im Hinterkopf behalten. Aber so sehr ich sonst mein Moni das auch schätze, aber ich glaube, es ist wirklich schwierig zu argumentieren, dass es halt gesünderes Essen ist, wenn man halt nur das Essen, was hier nach Kapitel 11 erlaubt ist. Und verkürzt vielleicht auch andere theologische Sichten, die ja hier auch vorgeschlagen werden. Das finde ich von daher auch ganz spannend.
Und bei diesen Opferriten habe ich gelesen, dass also da mehrfach der Ausdruck schwingen vorkam. Schwingen auf und runter oder so ähnlich wird da beschrieben. Gilt das nur für Vögel oder für
Nein, nein, das
Tauben?
gilt für sind meist besondere Opferteile. Es gibt dann sogar im Numeri kommt mal vor, dass die Leviten geschwungen werden. Vielleicht
Die
stelle
Levit.
ich das bis dahin noch mal zurück, dieses Schwingen des Opfers vor Gott, dass wir uns das dann ein bisschen näher ansehen. Ne?
Okay, ich merke mir das mal, ja. Ja.
Ja, wir sind schon ein
Schwingen.
bisschen über die Zeit, was ja, solange Sie noch Zeit haben, kein Problem ist. Und da war noch die nette Anmerkung über wie die Grillen besser schmecken. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie selber ausprobiert. Ja, wir haben dann jetzt 2 Wochen Pause und weil wir eben gedacht hatten, nächste Woche ist für mich Pessach, für Sie gerade Ostern vorbei und dass es sinnvoller ist, eine Woche Pause zu machen und haben dann danach wieder einen doppelten Abschnitt, der eben immer doppelt gelesen wird, wenn wir kein Schaltjahr haben. Und da geht es auch nochmal um so Dinge, wo man fragen kann, warum eben um die ganzen Unreinheiten, die aus dem menschlichen Körper kommen. Also auch da sicher auch nochmal Dinge, wo es interessant wird zu sehen, wie unterschiedliche Ausleger die Bedeutung dieser Dinge erklärt haben. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin gesegnete Ostern und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder.
Okay.
Grünes
Vielen Dank.
Pessachfest.
Dankeschön.
wie sagt man, frohes Pessach, oder?
Also man kann, was heißt man, frohes Fest, Traxameach.
Traxameach, ja. Traxameach.
Danke. Traxameach.
Und schöne Ostern.
Auch so.
Ja, schöne Ostern. Tschüss.